Ich sitze schon wieder beim Bestatter. Diesmal allerdings nicht, um jemanden bestatten zu lassen, sondern es ist mein alter Kumpel Erik Wrede, der mit seiner Firma Lebensnahbestattungen auch schon zweimal sogar Gast hier in der Sendung war. Und Erik hat ein neues Buch geschrieben. Hallo Erik.
Schön, dich mal wiederzusehen, Holger.
Dein neues Buch ist ein Kinderbuch und es geht ums Sterben.
Welche Überraschung, ne? Also es ist total interessant, weil ich habe vor Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Zuerst das Buch auf Leben und Tod. Mhm. Und bevor ich das zum Verlag gegeben habe, war eigentlich immer der Plan, ein Kinderbuch zu machen. Und dann kam quasi die Vermarktung des Verlages dazwischen und sagte, ey, Kinderbücher, komm, wir machen was für Erwachsene. Und letztes Jahr hat sich die Chance geboten, in einem total charmanten Münchner Verlag in der Reihe endlich das Kinderbuch zu machen. Und bin ich so aufgeblüht bei. Das fand ich ganz spannend, dass ich da so wirklich rausgehe, was ich selten habe und danach dachte, boah, ich bin ein bisschen stolz auf das, was wir gemacht haben.
So ein bisschen, ist das so die, erklär's mir wie einem 10-jährigen Idee oder was war die Idee dann?
Also das, was ich sehe, ist in unserer Arbeit so beim Trauerbegleiten und auch in den Bestattungen, ob ich jetzt jemand 5-Jähriges oder jemand 50-Jähriges erkläre, der Unterschied ist häufig gar nicht so groß. Ich habe ganz häufig das Gefühl, dass bei Kindern eher noch mehr Offenheit ist. Und wichtiger noch ist, ich habe in den letzten Jahren was für mich nochmal Elementares gelernt. Am Ende geht es nämlich immer um eins, nämlich die Kompetenz zu trauern. Also alles, was ich mache, alles, was wir machen, geht darum, mein Gegenüber in einen Prozess des Trauerns zu bringen. Und was das für eine gesellschaftliche Kraft ist, wenn Menschen trauern können, habe ich selber unterschätzt. Das geht mittlerweile so weit, dass in der Soziologie Thesen aufkommen, dass du Wahlverhalten über Trauerkompetenz erklären kannst. Also wenn du in der Lage bist zu trauern, trauern heißt ja, sehr runtergeworden, es passiert was du nicht möchtest oder ja, was du scheiße findest. Du siehst aber, wenn du dich auf den Weg begibst, das annimmst, dass du am Ende auf neue Antworten kommst. Ja, du wirst vielleicht nicht wieder so glücklich wie vorher, aber es wird dir anders gut gehen.
Ist das das, was meine Therapeutin radikale Akzeptanz nennt?
Ich glaube, das ist beim Trauern nicht ganz so, aber ja, okay. Genau darum geht es. Es geht darum, das zu akzeptieren, damit umgehen zu können. Und wenn jetzt aber jemand um die Ecke kommt und dir verspricht, Holger, das wird wie früher, ja? Also hast du im Politischen ja auch. Und dass, wenn du die Kompetenz zu trauern nie erlernt hast, wirst du eher auf Antworten reinfallen, wo dir jemand sagt, es wird so schön wie früher. Wenn dein Mann wieder neben dir sitzt, wird wieder alles gut, anstatt zu akzeptieren, dass es sich verändert. Und letztendlich habe ich aber auch, um zurück aufs Kinderbuch zu kommen, ein bisschen das gemacht. Ich habe selber eine Tochter, die 5 ist, die natürlich Rieseninteresse am Job, beide Eltern Bestatter. Ja. Und ich immer wieder sehe, wo hängt's, wo geht deren Fantasie an, was interessiert die überhaupt nicht. Und am Ende ist das Buch so ein bisschen auf der einen Seite ein Erklärbärbuch für Kinder geworden, aber auch so ein Vermittlungsbuch an Erwachsene, weil was ich hier in der Arbeit immer wieder erlebe, ist so das große Missverständnis zwischen Großen und Kleinen. Also Holger hat ein Bild davon, wie Trauer aussieht und hat, weil er selber weiß, wie sich das für sich angefühlt hat. Und daraus folgt oft eine Projektion auf die Kinder. Also ne, Kinder müssten doch so trauern wie wir Erwachsene. Und vor dem, was ich als Erwachsene erlebe, möchte ich doch mein Kind beschützen. Alles Sachen, die ich total verstehe. Aber dem ist natürlich nicht so. Kinder gehen natürlich anders mit Verlustsituationen um, nicht, dass sie nicht trauern, und da quasi den Erwachsenen auch nochmal die Augen zu öffnen. Und der Ansatz beim Buch war aber, das war mir wichtig, nicht irgendwas zu haben, was du in einer akuten Situation brauchst, sondern also
eine Handreichung.
Ja, das fände ich falsch, weil es ist nie eine gute Idee, wenn du selber verheult bist, über sowas zu reden, sondern quasi in Momenten, wo du weißt, ey, das steht vielleicht ins Haus, das kann passieren. Wie kann ich mich der Thematik nähern? Und das haben wir versucht zu schaffen, weil so einen akuten Ratgeber, das ist nochmal eine andere Dimension. Hier geht es wirklich darum, ein Verständnis zu entwickeln. Erstmal sag mal, warum stirbt denn so? Also was ganz Banales, warum stirbt so ein verdammter Körper überhaupt? Also wenn ich Kind wäre, würde ich das schon mal grob in Frage stellen, dass das überhaupt so sein muss. Und das zu erklären und woran Menschen sterben und warum das passiert, ist so der erste große Teil, wobei wir da, ich weiß, auch mit dem Verlag und mit der Illustratorin ganz spannend viele Diskussionen auch hatten, wie breit soll das sein, was man da erzählt. Und ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben lange über so ein Thema wie Suizid gesprochen. Ja, also wie doll lasse ich das in dem Buch auftauchen? Und wir haben uns interessanterweise nach vielen Debatten fast gänzlich dagegen entschieden. Ja, also wir haben das als Nebensatz, existiert das, weil ich glaube, wenn du, das gibt so Themenfelder, die sind so speziell, wenn du die aufmachst, musst du sie richtig aufmachen.
Das ist ja auch, also Suizid ist ja auch einem Kind Suizid zu erklären, das ist ja auch wahnsinnig abstrakt.
So, und deswegen haben wir so zwei, drei Sachen außen vor gelassen. Wir haben, was wir drin haben, ist, dass es Menschen gibt, die krank sind und weil sie krank sind, nicht mehr leben wollen. So, ja. Und darunter fällt für mich dann ziemlich viel. Und das war aber für mich zum Beispiel schwer, so Sachen auszulassen und zu sagen,
ja, klar,
also du möchtest,
Darlings,
du möchtest ja immer viel erzählen. Das war aber auch nochmal gut für mich, weil man sich selber auf so Fragen runter fokussieren kann. Und das Schöne war, das war so ein bisschen die Grundbedingung für das Buch zu machen. Das ist auch, was haben wir, glaube ich, 45 Seiten Kinderbuch, ne? Dass wirklich ein Drittel des Buches, oder es ist das letzte Drittel, sich um Trauern kümmert. Also auf das läuft alles hinaus. Ja, also das, wie bestatte ich jemanden, was darf ich ihn, was möchte ich ihn, warum machen Menschen das überhaupt, hat immer was damit zu tun, wie möchte ich trauern und warum ist das wichtig für mich. Und das war so für mich der entscheidende Punkt, den ich Eltern wie auch vor allen Dingen Kindern mitgebe, dass das nicht irgendwie Sachen sind, die du für einen Selbstzweck machst, sondern die du im besten Falle machst, um an so einem Verlust im besten Falle auch zu wachsen. Ja, und das kannst du mittlerweile, auch schön, ich komme voll in Redefluss.
Ich habe gerade so einen kurzen Moment der Selbsterkenntnis gehabt. Das heißt, dass die Art und Weise, wie ich meine Mutter im März 2025 habe beisetzen lassen, Teil meines Trauerns gewesen ist.
Das ist im besten Falle so. Im schlechtesten Falle ist es losgelöst. Und also das ist quasi so das, wie ich jetzt über die Jahre auch immer mehr unsere Arbeit verstehe, dass das eigentlich was ist, wo ich, dass ich versuche, das zu einem Teil von dem zu machen. Ja, also weil, wenn ich eine Bestattung nur für andere mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen, weil es irgendwie gesellschaftlicher Konsens ist, dann bringt dir das nichts. Und was für mich nochmal entscheidend war, auch um das zu verstehen, es gibt da so auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Arbeit erlebe ich Sachen, dann bekomme ein Gefühl dafür und finde es dann immer schön, wenn auf einmal auf der wissenschaftlichen Ebene Sachen kommen, die das nochmal bestätigen. Ja. Und das ist, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die ist jetzt 2 Jahre alt oder 3, eine Studie an der Uni Würzburg, die sind hingegangen und haben sich, für die ging es um die Unterscheidung zwischen Depression und Trauer, weil die Symptome sich zum Teil nach außen betrachtet häufig ähnlich anfühlen. Und mich hat jetzt der Teil der Depressiven in dem Falle mal nicht so doll interessiert, sondern eher das, was eigentlich die Trauernden beschreiben. Und da sind mir nochmal ganz doll auch die Augen aufgegangen, weil ich es halt hier alltäglich erlebe, nämlich, dass die fast alle Trauernden irgendwann an den Punkt kommen, Folgendes zu verstehen. Die Trauer entspringt aus was Gutem. Ganz wichtiger Punkt. Also ne, du hast deine Mama im Normalfall geliebt.
Ja.
Deswegen ist die da. Und last not least beschreiben die in dieser Studie, dass die meisten von sowas wie einem persönlichen Wachstum sprechen. Persönliches Wachstum hieß in dem Fall, du bist empathischer dir gegenüber, empathischer anderen gegenüber. Ja, du hast quasi ein persönliches Wachstum, was du erlebst durch die Krise, durch die du durchgehst. Klingt erstmal alles total logisch, so wenn man das so erzählt. Das sich aber zu vergegenwärtigen, wie wichtig das, jetzt kommen wir zurück auf die Kinder, das in so einem Erwachsenwerdeprozess ist, ja. Und ich erlebe das jeden Tag. Meine Tochter ist jetzt 6. Die Generation nach den Helikoptereltern ist die Generation Rasenmähereltern. Weiß nicht, kennst du den Begriff?
Nee, das habe ich noch nicht gehört. Weil die alle Einfamilienhäuser haben.
Nein, weil die versuchen, den Rasen möglichst flach zu halten, dass du ja nicht hinfällst. Also das ist quasi alles, was an Schwierigkeiten auf das Kind zukommen kann, wird möglichst weit weggeschoben. Ja. Und jeder, der auch nur für 5 Pfennig sich mit Pädagogik beschäftigt hat, wird ahnen, das kann nur nach hinten losgehen.
Ja. Ich habe mich noch nicht mal für 5 Pfennig mit Pädagogik beschäftigt und gehe fest davon aus, dass es nach hinten losgeht.
So, und das ist aber auch das, wie wir Menschen immer wieder hier abholen, ne? Also quasi, wenn du hier jetzt im März gesessen hättest und sagst, ey Erik, hier sind aber auch noch 2 Kinder, die sind 6 und 7, dann ist für mich nicht die Frage, ob wir die Kinder integrieren,
ja,
sondern die Frage ist, wie. So, ja, und wie heißt, und das ist aber was Wichtiges, was ich auch mit Eltern hier immer wieder habe, die dann teilweise so einen großen Respekt davor haben, Kinder zu integrieren, wo du sagen musst, nee, man darf die auch mal wegschicken. Und ich, das ist was, was ich zum Beispiel auch im Buch beschreibe und was ich auch selber hier in der Arbeit gelernt habe, das Suspendieren von Sachen ist manchmal was Gutes. Ja, also das kannst du auch auf Erwachsene betrachten. Du möchtest vielleicht nicht immer die nervige Tante neben dir haben, während du gerade selber trauerst.
Ja.
Und vielleicht möchtest du auch nicht immer die Kinderschar um dich haben. Also deswegen ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt in dem Kinderbuch zu sagen, ey, das sehe ich von meiner Tochter Tilly, die sagt dir relativ klar, ich möchte gerade Ruhe haben. Ne? Mhm. Und da kannst du gut drauf anhören, weißt du was, wenn du mal Ruhe haben möchtest, darf ich das auch. Ja. Und das auch nochmal zu erklären, dass daraus nicht eine Verpflichtung entsteht, wo dann quasi die Eltern, die genau die Übersprungshandlung in die andere Richtung machen, wo du dann denkst, warte mal, ist das Kind jetzt der entscheidende Faktor? Das darf es auch nicht werden. Das Kind soll einfach Teil des, also wenn ich jetzt Familiensystem meine, meine ich natürlich also ein System von Menschen um einen Verstorbenen. Das muss ja nicht zwangsläufig Familie sein. Und da zu gucken, wie ich die integrieren kann, das ist quasi was, wo ich eigentlich, wenn Menschen das Buch im besten Falle in einer Nicht-Trauerphase gelesen haben, hinkomme. Und das ist im besten Falle für alle was Gutes, ja. Und auch für Eltern, die zuhören jetzt hier im Podcast, ich kann das ja selber nur verstehen, ne? Also auch mein erster Impuls ist immer, ich möchte, dass meiner Tochter möglichst nichts Beschissenes über den Weg läuft, ja. Und dann aber sich immer wieder selber zu reflektieren und zu gucken, okay, wo tue ich ihr damit vielleicht keinen Gefallen? Und wichtiger noch ist, ich meine, du hast gerade einen Verlust hinter dir.
Ja.
Und es ist ja gar nicht so, bevor du deine Kinder schützen kannst. Wenn du mit einem Kind zusammenlebst, der wird das jeden Tag erleben. Der wird sehen, wie geht's Holger? Wie?
Ja.
Und dann eher zu gucken, wie bekomme ich das gut hin? Und ich finde das schön, weil das ist quasi das Letzte, was diese Würzburger Studie nochmal beschreibt. Die Fähigkeit zu sehen, es geht jemand anderes schlecht. Ich kann das vielleicht im ersten Moment gar nicht ändern, kann das aushalten und dann aber auch zu erfahren, wie kann ich in dem helfen? Ja, also so, das finde ich, was ist eine Erfahrung für Kinder, die ich total wichtig finde, zu sehen, was weiß ich, es gibt Situationen im Sinne von aushalten, ey, Papa ist gerade traurig. Ich weiß, von mir ist eine sehr, sehr gute Freundin jetzt vor einem Jahr gestorben. Und da hatten wir auch zu Hause die Thematik so, immer so, ey, Tilly, ich heule gerade. So, ja. Also auch eine Sache, die ich, weil ich glaube, ich habe meinen Vater, weiß nicht, ob ich den mal weinen habe sehen oder so. Und dann zu sehen, wie da so ein Unbehagen bei ihr entsteht. Ne? Also, ne, weil Kinder sich gerne, und das werden die Lehrer oder den Zuhörern kennen, sich verantwortlich fühlen. Da passiert irgendwas Schlimmes, also es muss mit mir zu tun haben. Ne? So Klassiker. Und dann aber zu sehen, wie plötzlich so aufkommt und wie sie so versucht, Techniken zu entwickeln. Wie kann ich jetzt was machen, von dem ich denke, dass das meinem Papa gut tut? Fand ich total schön zu beobachten, dass das die Reaktion darauf war. Nicht sich abzuwenden, sondern zu gucken, also bei ihr war das dann, sie weiß, wir beide haben eine große Affinität zum Wasser, dass sie dann Sachen vorgeschlagen hat, von denen ich wusste, ob das jetzt so hundertprozentig das ist, worauf sie Bock hat, oder was ich total schön zu beobachten fand, ja.
Sie experimentiert dann sozusagen
genau,
mit therapeutischen Interventionen.
Hat Papa Bock auf Eis essen, fängt er dann an zu lächeln.
Ja. Ja,
und aber auch dieses einmal aushalten, dass ich sage, so jetzt kann ich das nicht. Und das war für uns oder für mich was Wichtiges. Denn eine Sache, und was für mich auch nochmal dafür gesprochen, dieses Kinderbuch zu machen, das gibt schon auch Kinderbücher im Markt, die aber ganz häufig, und da will ich auch niemandem zu nahe treten, aber auf so einem Level des Verklärens unterwegs. Und da geht es dann selten um, also ich gebe dir ein Beispiel, ich glaube, wir sind einer der ersten Bücher, die, wir haben einen Verstorbenen illustriert. Also einfach mal, um klar zu zeigen, wir haben zweiseitigen Menschen, ja. Eine Seite ist tot, die andere lebt noch, weil das so eine der häufigsten Fragen ist. Ja, und selbst wenn ich um mal so ein Konkurrenzprodukt.
Wie illustriert man einen Verstorbenen? Also so
indem du zum Beispiel eine blasse Haut zeigst, dunkle Stellen, wie sich Finger verändern. Mhm. Also weil das sind so die Fragen, die Kinder haben. Und ich fand das total wichtig, das zu zeigen. Ich weiß, da gab es durchaus, und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Das war so der erste Moment, wo gemeckert wurde von außen. Ja, also so, dachte ich so okay, dann ist es gut, weil wenn jemand sich drüber aufregt und sagt, das darf man nicht, dann muss das zumindest etwas sein, was man diskutieren muss.
Ja.
Und ich weiß, dass heute, wir haben das jetzt im Herbst, also für die, die aus Berlin sind, das gibt im Fez hier in Berlin, weiß ich, kennst du das?
Freizeit- und Erholungszentrum in der Wuhlheide.
Alte Pionierpalast hier in Berlin.
Genau.
Da machen wir mit zum Beispiel den Grafiken aus dem Kinderbuch jetzt im Herbst so eine große Bestatterwelt für Kinder bauen wir da, damit die sich das angucken können. Denn das ist quasi das, was sich jetzt so daraus ergeben hat und darauf haben wir auch doll reagiert. Ich war in der Arbeit halt ganz, oder wir alle hier im Team, ganz häufig so in Kitas und Kinderläden und Grundschulen und haben einfach auch die Fragen, die wir da standardmäßig bekommen, versucht mit aufzunehmen, um wirklich nah an den Kids dran zu sein, was die interessiert und was die wollen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich erstmal ziemlich happy damit, dass das so geworden ist, wie es ist. Also was auch die Reaktionen einfach zeigen. Und ich bin eher nochmal erstaunt, weil ich wirklich immer dachte, dass das Buch gar nicht dafür gemacht ist, in akuten Fällen da zu sein. Aber auch da gerade relativ viele Rückmeldungen kommen, weil ich weiß nicht, gab es bei euch, als deine Mutter verstorben ist, Kinder im Umfeld?
Nee, ich bin ein Einzelkind und meine Kinder sind angeheiratete Kinder, die auch...
Beutekinder,
genau.
So ein Klassiker mit Kindern, was ich hier in der Arbeit erlebe, ist, dass häufig gar nicht auf die Emotionsebene, sondern auf so eine technische Ebene geguckt wird. Also, was macht denn der komische Mann mit dem großen Auto jetzt mit meiner Oma? Wo bringt denn der die hin? Was macht? Das können die meisten Erwachsenen auch nicht beantworten. Aber zum Beispiel dieses Buch mitgeben zu können und sagen zu können, guck mal, das könnt ihr mit euren Kindern angucken, weil genau die Fragen werden kommen. Ja.
Das heißt, letztendlich steht in dem Buch auch kindgerecht aufgearbeitet, was wir in unserer ersten Sendung besprochen haben. Ne?
Ja.
Die Leiche abgeholt, kommt ihr erstmal ins Kühlhaus.
Genau, das sehr, sehr, sehr kindgerecht aufbereitet und auch so illustriert. Und das war für mich wichtig. In fast allen Szenen ist es so, dass Kinder mit dabei sind. Ja, also es gibt so eine, da haben wir auch Fotos extra, weil das die Illustratorin nicht geglaubt hat. Wir haben Fotos ihnen gezeigt, so wie wir mit Kindern im Krematorium waren. Das hat sie nachher wunderbar illustriert, weil ich auch das Gefühl habe, oder das sehe ich auch bei meiner Tochter, wenn die einmal so ein Bild von was hat, dass das erlaubt ist, dann steht das für die. Das habe ich doch gesehen, das darf ich. Ja. Und das fand ich ein ganz schönes Gefühl, was ich vermitteln möchte, nicht um jemanden Druck zu machen, sondern in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass die Palette von Sachen, die ich darf, groß ist, bin ich besser, mir aus dem Instrumentarium irgendwas auszusuchen. Ja, und das haben wir hier ja auch mehr als einmal erlebt. Also bevor das Buch da war, waren wir halt viel in Kitas und haben natürlich dann, kommen die hier zu uns, gucken sich Särge an. Wir zeigen meistens ein Video aus dem Krematorium, gar nicht wie ein Sarg, sondern wie das aussieht. Und hatten hier dann auch erzählt, na ja, klar darf man Sachen in den Sarg legen. Was ganz Banales, wo du immer denkst, das, und hast du aber gesehen, wie das so anfängt zu leuchten und dann starb von dem einen Kind, was hier mit zu Besuch war aus der Kita, die Oma 2 Jahre später oder ein Jahr, und dann waren die hier und dann kam der, das hat mich so bewegt, mit so einer Selbstverständlichkeit kam das Kind an und hat gesagt, das möchte ich jetzt. Also ich habe jetzt hier, sie hatte eine Taschenlampe gebastelt, weil die, für die war klar, wenn Oma nochmal aufwacht, ist das dunkel. Also auch schön, die war in der Fantasie, die ich jetzt gar nicht auflösen wollte.
Ja.
Da könnte jetzt vielleicht der Kinderpsychologe sagen, hätte man das auflösen müssen. Aber ich habe gemerkt, da tickert was. Und er hat für sich seinen Weg gefunden, damit umzugehen. Und das ist was, was meine Kolleginnen und ich eigentlich versuchen. Wir versuchen Kindern nicht unsere Vorstellungen mitzugeben. Wenn Kinder in einer Vorstellung sind, die für sie erstmal funktioniert, belasse ich das durchaus. Ja, also würde zwar immer mit Fragen gucken, wo das eventuell schädlich sein kann, was Kinder glauben. Aber das trifft leider Erwachsene genauso. Also gerade wenn es in Richtung extreme religiöse Vorstellungen geht. Ja. Und das geht so weit, ich habe heute Morgen eine Beisetzung mit meiner Lieblingspastorin gehabt hier in Berlin und wir haben das zweimal schon erleben müssen, weil sie als Pastorin dann auch mit dazugeholt wurde. Erzähl mal deinem 7-8-jährigen Kind, Mama ist jetzt tot und im Himmel und Kinder sind nicht doof.
Ja.
Dann ist die Logik, na, wenn Mama im Himmel ist, dann möchte ich da auch hin. So, also muss ich krank werden. Das ist sicherlich eine Extremreaktion, aber damit umzugehen und dann zu gucken, wo werden Erklärmuster vielleicht gefährlich, wo sind Erklärmuster vielleicht hilfreich. Und das klingt von außen, also wenn ich das jetzt hier erzähle, natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich habe eine Geschichte, die ich immer erzähle, weil die sehr früh in meiner Arbeit passiert ist. Hier vom Laden habe ich irgendwie mit einer Leiter was gemacht und kommt ein kleines Mädchen, deren Papa ich beerdigt habe. Und die war sofort in dem Glauben, dass ich mit der Leiter ihren Papa in den Himmel gebracht habe. Und kriegt es mal hin, so großen, traurigen Augen zu sagen, nee, ich habe einfach gearbeitet, ich habe es nicht geschafft, dir das zu sagen. Ja,
aber hat es ihr geschadet? Hast du das noch nachvollziehen können?
Die Mama habe ich noch Kontakt zu, habe ich nie nachgefragt. Ich habe aber danach immer überlegt, so hätte ich das auflösen müssen. Wahrscheinlich hätte ich, und so mache ich es mittlerweile, und das ist auch so eigentlich der Tipp schlechthin, wenn mich jemand fragt, mal, wie gehe ich eigentlich mit Kindern um? Ich komme fast immer über Fragen. Ja, also ich finde den Erklärbär machen ganz schwierig, sondern immer dieses so, was stellst du dir vor, was da passiert? Weil zum einen gibt es ganz häufig eine Vorstellung und dann ist die auch gerne falsch und das dann zu korrigieren ist was Gutes, ja. So schön war bei meiner Tochter, hat die das so schön erzählt, die hat, glaube ich, relativ lange gedacht, weil sie das aber auch als Bestatterkind erlebt, dass Menschen, die eine Erdbestattung bekommen, wieder ausgebuddelt werden und dann verbrannt zu werden. Das war irgendwie in ihrem Kopf. Das so. Und als sie das erste Mal, wir haben, wie heißt der denn? Das kann ich erzählen, weil der relativ bekannt ist. Berliner Typ, der so Wälder mit aufgeforstet hat. Das Parlament der Bäume, kennst du das?
Nee.
Okay. Jedenfalls, der wird bestattet.
Ja.
Und Tilly war mit bei und sieht auf einmal, dass dieses Erdgrab, ne, 2 Meter tief, sagt, dann wird zugeschaufelt. Und wir konnten, also so meine Frau und ich beide sahen, okay, bei der tickt was im Kopf. Die stand daneben mit solchen Augen und fragt, wie kriegen wir das da wieder raus? Und das fand ich so spannend, weil ich habe sie nicht gefragt, wie sie sich das vorstellt. Und das funktioniert, also für die, die Kinder haben, ihr kennt das, wie häufig Kinder so eigene Vorstellungen auch überprüfen, indem sie erstmal sich doof stellen und fragen und sich das nicht erklären lassen. Und das ist wirklich das, wenn wir mit Kindern arbeiten, erstmal ein Bild bekommen, wo stehen die, und das funktioniert über doofe Fragen stellen und sich selber doof stellen, so plump das klingt. Das kannst du als Journalist auch gut machen, ne? Wie stellst du mir das vor, Erik? Okay, da stehst du gerade. Und das Schöne ist, unter uns gesprochen, das geht mit Erwachsenen genauso gut.
dieses Integrieren von Kindern in den Trauerprozess ist dein Buch, falls es das überhaupt ist das ein Patentrezept? Steht da ein Patentrezept drin, an dem ich mich langhangeln kann? Oder ist das wieder so hoch individuell?
Ich tue mich schwer mit Patentrezepten. Ich glaube, alleine wenn Menschen da sitzen und sich fragen, nicht mehr ob, sondern wie, ist der erste große Schritt schon getan. Und das ist das, was ich sag mal, Bezugspersonen hier immer auch wieder erzählen kann. Ihr kennt eure Kinder gut. Ja, also lasst uns zusammen nach Antworten finden. Und es gibt ein paar Tipps, die man immer wieder mitgeben kann, die jetzt nicht Patent sind, wo ich aber die Erfahrung gehabt habe. Ein Beispiel für dich, ich gebe umkreisend den Tipp, versucht mal Menschen zu finden, die nicht ganz so doll betroffen sind, die trotzdem eine Vertrauensperson sind fürs Kind. Ja, also weil wenn meine Tochter mit Fragen zu mir kommt und ich jedes Mal quasi anfange zu weinen, wenn sie fragt, entsteht ein Vermeidungsverhalten. Hat sie aber Onkel Holger, der ein schlauer Kopf ist, der immer viele Antworten weiß, der im Zweifel sagt, ey Tilly, ich weiß das auch nicht, finden wir zusammen raus. Also wo quasi das Fragen stellen gefördert wird. Das ist, glaube ich, was als Tipp fast immer funktioniert. Und ich kann auch sagen, was nicht funktioniert, bis zu einem gewissen Alter zumindest, wenn ich Kinder frage, na, was wollten ihr machen? Dann gucken die so wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern es ist eher so in konkrete Fragen mit reinholen. Also, ne, was ich gerne, also ab einem gewissen Alter mache, ist, das habe ich, glaube ich, auch in den ersten Podcasts schon mal erzählt, so den Sarg fertig bauen. Also was ganz, ganz Weltliches. Ja, einfach hier, komm, wir ziehen die Schrauben zusammen fest. Ja. Und dabei entsteht ein Gespräch. Und das ist, glaube ich, das, wo man zusammen dann als Familie, Freundes- und Bekanntenkreis gucken muss, wie ist denn das Kind aufgestellt? Ja, ist das Kind jemand, wo du sagst, ey, für die wäre das total gut, was wir mehrfach schon auch gemacht haben, machen wir eine separate Veranstaltung für Kinder. So spendieren wir das komplett voneinander.
Also zwei Trauerfeiern.
Ja. Das kann natürlich auch nacheinander oder ineinander übergreifen. Aber es gibt Menschen, und das ist auch was ich verstehe, ich weiß auch nicht, ob ich permanent mit dem linken Auge in einer extremen Verlustsituation darauf achten möchte, was macht meine Tochter gerade. Ja. Und das finde ich auch ein legitimes Gefühl. Ja, weil ich traue auch. Und da wirklich zu gucken, was passt wohin und was ich gerne mache, also zum Thema Patentrezepte, ist in Arbeitsprozesse mit integrieren. Ich bin grundsätzlich faul. Das heißt, die Kinder helfen mir gefälligst, die Kerzen aufzustellen. Also so Sachen, die man kann, auch um den Raum sich zu erobern, um Aufregung wegzunehmen. Das hängt aber im Zweifel immer vom Kind ab. Ob das jetzt mit jedem, also ab einem gewissen Alter merkst du, kommt ja, das kann man gut erklären, das Bewusstsein, was es tut und was es lebt, ist relativ früh da, aber das Bewusstsein darüber, dass Tod was Endgültiges ist, dass es eine abstrakte Vorstellung auch mein Leben wird irgendwann zu ändern, das kommt erst mit dem Weg in die Pubertät, ja. Und natürlich hat ein 8-jähriges Mädchen, die bei vollem Bewusstsein den Papa an den Krebs verliert, eine andere Situation als die 4-jährige, mit der du eher spielerisch rangehen musst. Deswegen gibt's nicht das Patentrezept, aber es gibt Schritte, die immer wieder funktionieren. Und jetzt haben wir ja fast schon so ein bisschen die Elternberatungsstunde aufgemacht. Nein, es ist super, weil eine Sache, die ich immer wieder bemerke, und das kann ich euch allen nur ans Herz legen, mir macht es Angst, wie schnell Trauer pathologisiert wird. Also wie schnell nach einem Psychologen oder Unterstützung gesucht wird, wo ich ganz schnell und auch häufig sagen muss, atmet mal ganz kurz, wie normal Prozesse einfach auch sind. Und da sind wir ganz viel einfach im Erklären immer wieder. Ne? Wie trauern Kinder? Also Lieblingsbeispiel. Ne? Kinder trauern nicht konstant. Kinder trauern sehr situativ. Es gibt so den Fachbegriff der Pfützentrauer. Die springen in die Trauer rein. Alles ist ganz schrecklich. 2 Minuten später ist Onkel Holger da mit was zu spielen. Super spannend, bin ich da. Ist als Erwachsener überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil deine Trauer häufig ein sehr konstantes Gefühl ist. Und eine gute Beobachtung, wo wir Eltern Mut machen, wie schnell man dazu neigt, zum Beispiel zu sagen, wir lassen das Kind jetzt zu Hause. Ja, das muss nicht in die Schule, das muss nicht in die Kita. Und wie dann Kinder ganz häufig genau das Gegenteilige wollen. Und Eltern so denken, ich weiß gar nicht, wie kann das denn in so einer Situation Lust haben, in die Schule zu gehen? Ja. Und dann sagt, na, dreh mal die Perspektive um. Die Schule ist der Ort, der funktioniert. Der ist normal. Da sind bestehende Strukturen. Da würde ich auch hinwollen. Da ist keine Trauer, da weint keiner. Und dass da so Aha-Momente entstehen, deswegen, es gibt nicht das Patentrezept, es gibt eher Erklärsachen, die man mutmachend Eltern an die Hand geben kann. Also auch Eltern müssen Sachen aushalten können. Ne? Also auch natürlich fällt mir das schwer, meine Tochter weinen zu sehen. Aber was zum Teufel soll sie dann sonst machen? Also ne, bei uns leben die beiden Uromas noch und das sind, glaube ich, zumindest mathematisch die Nächsten, die natürlich wird die das massiv treffen, weil die zu beiden einen engen Draht hat, aber irgendwie ist es ja auch was ich gut finde, denn das heißt für mich ja, meine Tochter ist liebesfähig. Ja, was für mich so, als die auf die Welt kam, so eine Kompetenz war, wo ich dachte, was wünsche ich mir für die, dass die in der Lage ist, enge, dauerhafte Beziehungen zu Menschen einzugehen. Und das setzt einfach voraus, wenn du das machst, ist die Chance, dass du irgendwann trauern musst, relativ groß. Ja.
Dein Buch ist schon ein Buch für Kinder, nicht über Kinder.
Es ist ein Buch für Kinder, gerne mit den Erwachsenen zusammen. Ja. Die Texte sind so, dass Kinder sie lesen können. Es gibt immer so Hinweise für Eltern oder wir schreiben Bezugspersonen, weil wir, wie ich lernen durfte, bei einem Buch für Kinder hast du mittlerweile ich mache mich darüber nicht lustig, ein Sensitivity-Reader oder Readerin mit dabei, die da sehr intensiv draufschaut, was du da machst.
Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil Bezugsperson ist nicht notwendigerweise ein Elternteil.
Nee, ne? Also ich meine, damit die gucken dann schon sehr genau, schaffst du das möglichst viele Lebensrealitäten abzubilden? Und das war für uns aber auch wichtig. Wir haben, na, also quasi, wenn du das Buch, also es ist in drei Teile geteilt, ne, warum sterben wir? Wie beerdet man? Auch um den Globus und natürlich, warum trauern wir denn? Ja. Und wir haben mit vielen Kulturkreisen zu tun und wir können von vielen Kulturkreisen aber auch einfach lernen. Ja, also warum machen die Sachen anders als wir? Was bringt es denen und kann ich davon vielleicht auch irgendwas adaptieren? Und deswegen, das Buch zielt auf Kinder, aber ich glaube, dass auch der Erwachsene da durchaus einen Mehrwert daraus mitnehmen kann. Aber Ziel ist natürlich Kinder, Punkt.
Was interessiert die Kinder denn eigentlich? Du hast eben schon so ein paar Sachen nebenbei erwähnt. Oder ist vielleicht noch interessanter, was interessiert die Kinder denn eigentlich nicht, von dem ich glaube, dass es sie interessieren würde?
Ich glaube, Ästhetik ist völlig irrelevant. Also so, ob du über eine schöne Urne nachdenkst oder nicht, das sind Sachen, die gar nicht da sind. Das ist wirklich langes Gefasel interessiert Kinder nicht. Das ist halt sehr, sehr akut. Erster Schritt ist wirklich das sehr Technische. Was macht ihr jetzt? Was passiert mit dem verstorbenen Menschen? Und das ist was sehr doll bewegt. Was interessiert sie noch? Geschichte interessiert immer. Also, wie haben die Wikinger das gemacht? Das für meine, das war so, war für die großes Ding. Oder wie, du triffst ja auch, egal wo du hinreist mit deinen Kindern, auf Orte des Sterbens. Ja, also ne, jede doofe Kirche, jeder Friedhof, jede Pyramide hat genau damit zu tun. Und wenn du darüber quasi auch kulturvoll Sachen entdeckst, finde ich das was total Schönes. Und ich gebe dir ein Beispiel, wo ich, also ich bin sehr atheistisch, es tut mir leid, aber meine Tochter hat irgendwann, das ist in dem Buch auch drin, dass Menschen in Kirchen Kerzen anzünden für Verstorbene. Jetzt geht dieses kleine, doofe Mädchen, und ich hasse sie dafür, in Kirchen, um für den verstorbenen Uropa Wolf eine Kerze. Das macht die, wir sind nicht religiös, aber ich fand es, okay, das ist sowas, was du dir da rausgezogen hast. Das ist ja interessant. Okay, das ist deine Form, weil den hat sie nicht mehr erlebt. Sie erlebt das wie eine sehr lebendige Erinnerungskultur haben. Wir reden sehr viel über den, und ich glaube manchmal, sie denkt, sie kennt ihn, weil sie die ganzen Geschichten kennt. Und er hat sich aber dieses kleine Mädchen das ausgesucht, das ist so ihr Teil. Und denkst du, was habe ich, also es ist nicht alles gut, was rauskommt, aber ich finde es total schön zu beobachten, okay, das hat sie ganz toll interessiert. Und so alte Pharaonengötter, so, das fand sie, das ist für die, also da hat sie sehr doll drauf reagiert. Und das ist bei jedem Kind auch anders, musst du dazu sagen, aber das Technik und erklären, was macht ihr da eigentlich jetzt, das trifft alle, ja. Und dann dieses für jemanden etwas machen, trifft fast alle Kinder. Also jedes Kind, was ich kenne, hat Bock zu malen, ja. Also wenn du das nicht unterbindest künstlich, und das einzubauen in Sachen, das funktioniert total schön. Also wo einfach klar ist, ey, wollt ihr ein Bild malen für, das funktioniert von 3 bis 18. Also so, ja. Und die 18-Jährigen schreiben, also letztens kam ein, da kann man sich drüber lustig machen, aber der hat ein Gedicht geschrieben. Mhm. Und hat sich aber Hilfe von ChatGPT geholt, ja. Okay. Aber dennoch, das war, der hat dafür einen Prompt geschrieben, hat sich ganz viele Gedanken gemacht, ihm fehlte vielleicht die Technik für das Gedicht. Ja. Und dachte mir, okay, aber wenn das dein Zugang ist, wie toll, ja. Also der wollte halt was Kunstvolles schaffen für sie. Und da finde ich, sind am Ende des Tages auch alle Hilfsmittel im Zweifel erlaubt. Also ich weiß nicht, wie die das jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel wir darüber reden dürfen oder wollen, aber wie dein Prozess jetzt im Abschied von Mama war, ne?
Also ja, das war äußerst verblüffend, also weil ich, obwohl wir viel miteinander geredet haben drüber und so, hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, wie ich das mache, und habe gedacht, ja okay, das ist also der Abschied von meiner Mutter ist vor dem Tod meiner Mutter schon gewesen, so mehr oder weniger. Und ich habe gedacht, okay, jetzt hat es endlich hat sie Ruhe, endlich hat sie es hinter sich, komm mal schnell weg damit. Ja. Und habe gedacht, okay, dann fährst du zum Bestatter, der witzigerweise eure Bonner Dependance war. Ja. Bestellst einfach irgendwie einmal das Komplettpaket mit Pfarrer und Kranz und sowas. Und lehnst dich zurück. Dann haben deine beiden Kolleginnen eine Stunde mit mir gequatscht. Was dann dazu geführt hat, dass wir überhaupt kein Standardpaket hatten. Es gab kein es gab keine Blumen. Ich habe während der Trauerfeier mittendrin Marmeladenbrote servieren lassen. Und die Rede habe außerdem ich selbst gehalten, obwohl ich da überhaupt keinen Bock
hatte. Ich weiß nicht, ob ich das dir sagen darf. liebe Fee, wenn du das hörst, Fee hat mich nach dem Treffen von euch angerufen. Ja, ja. Also meine Kollegin heißt Fee und meinte so, ey Erik, der Holger war jetzt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt total verunsichert haben. Komplett. Weil der kam hier mit so einem ganz festen Bild an und ist jetzt raus mit, waren die auch verunsichert, weil ich natürlich meinte, du, da kommt mein Freund Holger, mit dem habe ich schon ganz, der ist ganz patenter Typ, dementsprechend waren die auch so, war das jetzt okay? Aber am Ende haben die das gespürt.
Das war großartig.
Aber das ist das, Holger, das hatten wir schon mal, das ist so dieses Theorie versus Praxis, ne? Also so, nie, also wir können da beide theoretisch 200 Mal drüber reden. Und das ist einmal ein Kompliment an die Vrindt-Hörer. Ich glaube, dass es wenig Podcasts gab, wo so häufig Menschen hier saßen, die unsere Gespräche gehört haben, die Ähnliches unterstrichen haben. Die meinen, ja, ich habe auch so einen intellektuellen Zugang, haben gedacht. Und auf einmal zieht sie die Beine weg. Und ich finde das schön, von diesen Erlebnissen zu hören, weil zumindest bei dir habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass da auch eine Form von Befreiung, ne? Also du erzählst das mit einer Schamanz, dass es Marmeladenbrote gab.
Absolut. Also das war noch nicht mal meine Idee, sondern es war Fes oder Ollas Idee. Ich weiß es nicht mehr, aber ich fand die grandios. Also natürlich war ich erst verunsichert, weil ich dachte, die sind alle sehr alt, die restliche Familie. Und die letzte Beerdigung war auch ein paar Monate vorher erst, mit die Pfarrerin sagt was und alle waren ganz betroffen und so. Und das ist der falsche Begriff. Ich bin auf ein bisschen, macht's mich stolz, das so gemacht zu haben tatsächlich. Und ich finde, die Trauerrede, die ich dann gehalten habe, für die ich sehr lange gebraucht habe, die hat bestimmt eine Woche in meinem Kopf gegärt, bis ich sie dann aufschreiben konnte.
Du erzählst ja gerade das, was ich Kindern oder auch folgenden Generationen, die jetzt kommen, eigentlich wünsche. Ne? Nämlich, das weißt du alles, aber eine Rede, die eine Woche gärt, heißt, du setzt dich auseinander. Ja. Ja. Und das ist für mich Trauerprozess.
Ja, absolut. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also ich hatte so eine Idee, woran ich das aufhänge. Es gibt so einen Satz, den meine Mutter immer gesagt hat, was willst du machen, heißt der.
Was willst du machen?
Genau. Das war so der Satz, an dem ich das aufhängen wollte, weil das ist so eine der Sachen, die verbinde ich für ewig mit meiner Mutter. Wahrscheinlich habe ich das sogar von ihr übernommen, dass ich oft denke, naja, was willst du machen? die Trauerarbeit daran war eigentlich dahin zu kommen, zu verstehen, warum ich diese Beisetzung überhaupt mache, warum ich da tue, was ich tue. Ja. Also wir haben auf Blumen verzichtet, sondern haben Wolle arrangiert, als Ohrenkranz, Wollgeflecht und sowas, weil meine Mutter viel gestrickt hat. Ich habe Marmeladenbrote reichen lassen, weil meine Mutter immer Marmelade eingekocht hat. Es gibt in der Familie, zumindest in Teilen der Familie, bei den Kindern den Begriff der Helga-Marmelade. Und die waren enttäuscht, wenn keine Marmelade mehr da war und so. Und am Ende bin ich dann dahin gekommen und das war dann auch tatsächlich irgendwie der zentrale Gedanke meines Vortrages da, dass es mir darum geht, dass ich gefälligst an meine Mutter erinnert wird.
Ja.
Und diese Trauerfeier werden die alle nie vergessen. So, das und damit war auch für mich so ein Ding, das war tatsächlich ein guter Abschluss dann letztlich. Also das hat echt funktioniert. Ich weiß nicht, ob andere Bestatter das auch so machen, aber das war grandios.
Wir kennen es ja auch schon ein paar Jahre. Ja. Auf der einen Seite kann ich sagen, es gibt Copycats. Auf der anderen Seite kann ich sagen, nee, warte mal, wir verändern was im Markt und das ist gut. Ja. Und da passiert zum Glück sehr, sehr viel. Aber ich sehe, dass das immer noch sehr große Schritte zu gehen sind. Und deswegen ist zumindest mein, also ich kann ja sagen, das nächste Buch ist in Planung. Oh. Nee, das war ganz banal. Es wird ein Trauerratgeber in einer Sprache, der normal ist. Also sehr handfest, sehr wenig abstrakt, weil das wirklich so das ist, was ich hier immer wieder höre. So, was mache ich denn jetzt? Ja, also wie gehe ich da jetzt ran?
Wann gibt's das nächste Buch?
Okay. Das musst du den weiß ich noch nicht. Verlage sind ja sehr langsam.
Geschrieben ist es schon?
Nein, ich bin immer am Schreiben.
Nein. Okay, sobald es eine Korrekturfahne gibt.
Ja, die ist bei weitem noch nicht da. Aber das ist was ich jetzt beim Kinderbuch gemerkt habe, ist, ey, lass mal alle die ganzen abstrakten Gedanken, gib Leuten was Konkretes an die Hand. Ja, also ich muss nicht, wir müssen den Tod ins Leben zurückholen. Palavern, da sagst du, du wirst müde. Nee, Holger, wie machen wir es denn jetzt? Okay, Marmeladenbrote. Ja, das ist es.
Sobald du das Inhaltsverzeichnis fertig hast, treffen wir uns wieder und reden drüber. Erik Wrede, vielen Dank.
Holger, es war mir eine Freude, wie immer.
Ist nicht tot.